Natürlich möchte ich 70 werden, gar keine Frage. Aber die Statistiken sprechen dagegen. Die muss ich halt irgendwie besiegen. Also ich hatte Rückenschmerzen. Ja, das war auch der Grund, warum ich dauernd weiterhin zum Hausarzt gegangen bin. Du wirst diese Diagnose nicht los. Als die Schmerzmittel wirkten, habe ich schon angefangen, meine Krankenakte zu digitalisieren. Also ich bin sehr, sehr schnell ins Machen gekommen. Ne? Ja, es war irgendwie so Endzeitstimmung, ne? Also du weißt ja nicht, was kommt. Arbeiten war überhaupt kein Thema mehr. Also wann ich jetzt irgendwo wieder arbeiten werde, sondern es war wirklich nur Thema, dass ich mein Leben rette. Einen richtigen Freifahrtschein oder ein richtiges Freiheitsgefühl habe ich aber nur nach einem erneuten CT. Also wenn gerade ein CT, ein Kopf-MRT stattgefunden hat, dann fühle ich mich befreit, weil dann hast du ja ein praktisch Brief und Siegel dafür, dass alles in Ordnung ist. Also ich habe mich schon zu Ausbildungszeiten abgesichert, falls mal irgendwas passiert. Ich habe natürlich niemals an Krebs gedacht. Du hast einige Nebenwirkungen, die du versuchst gut zu pflegen und die dir nicht egal sind, aber die du gerne in Kauf nimmst, weil ja, was wäre die Alternative, ne?
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht es in diesem Podcast. In diesem Podcast sind bisher noch eher wenige Männer mit unheilbaren Krebserkrankungen zu Wort gekommen. Das ist in dieser Folge anders. Nils erhielt vor rund 3,5 Jahren die Diagnose Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Die Prognose war damals niederschmetternd. Heute aber lebt er noch immer mit der Erkrankung und blickt auf einen Weg zurück, den er sich damals nicht vorstellen konnte. In diesem Gespräch mit ihm geht es um Zweitmeinungen, um molekulare Diagnostik und zielgerichtete Krebstherapien. Nils erzählt, warum Zeit für ihn heute einen ganz anderen Wert hat als früher. Er spricht über Angst vor jeder Kontrolluntersuchung, über die ständige Ungewissheit, ob die Behandlung weiter wirkt und darüber, wie sich seine Sicht auf Arbeit, Beziehungen und das Leben verändert hat. Unser Gespräch haben wir im Februar 2026 online durchgeführt. Es ist lang und sehr emotional, deshalb hörst du es als Miniserie in 2 Teilen. Jetzt will ich aber gar nicht noch mehr anteasern, starten wir einfach rein in den ersten Teil. Hallo Nils.
Hallo Alex.
Schön, dass du da bist.
Ja, finde ich auch. Ich weiß gar nicht, wann unsere letzte Folge war, wo du bei mir warst, aber das ist schon ein bisschen her, ne?
Ist schon einige Zeit her. Ich glaube, das war 2014? Entschuldigung. Was noch 2024, wollte ich sagen.
Ja, oder 23, aber es war sehr nah an meiner Diagnosezeit. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt schon über 3,5 Jahre ungefähr dabei bin, ist schon Wahnsinn. Also ja.
Ja, ziemlich.
Hätte man nicht immer mit gerechnet. Also das erste Krankenhaus hat bestimmt nicht gerechnet, dass ich so
voll nach der Diagnose
so weit komme.
Ja.
Ja.
Aber da kommen wir vielleicht eh gleich dazu. Vorweg noch würde ich gern wissen, so wenn du dir vorstellst, dein Leben ist ein Buch und die aktuelle Situation, dein aktueller Lebenswandel wäre ein Buchkapitel. Mhm. Welchen Titel hätte dieses Kapitel?
Das aktuelle?
Mhm.
Ja, tatsächlich mehr Zeit als gedacht oder wie viel Zeit habe ich noch? Du wirst diese Diagnose nicht los. Also es ist tatsächlich so, dass mir damals ja gesagt wurde, fahr nochmal in Urlaub und regel deine Dinge. Und seitdem fühle ich mich wirklich, als ob ich immer nur noch eine Seite hätte. Aber dann wache ich wieder auf, bin froh über den nächsten Tag, aber habe wieder eine Seite. Also mir fehlt dieser Zukunftsblick. Also ich habe das nicht so wie jemand anderes, der noch gesund ist vielleicht, der sieht das 10. Kapitel und hat noch 10 vor sich oder so und mehrere 100 Seiten. Und natürlich möchte ich 70 werden, gar keine Frage, aber die Statistiken sprechen dagegen. Die muss ich halt irgendwie besiegen und somit hängt mir diese Diagnose vom ersten Krankenhaus tatsächlich psychisch noch sehr lange nach. Ja.
Das glaube ich gern. Für unsere Zuhörenden, wovon sprechen wir? Welche Diagnose hast du bekommen?
Also ich habe Lungenkrebs im Endstadium, also palliativ bekommen. Also das war so die Aussage vom Arzt. Und dazu noch diesen kleinen Untertitel, und es ist eine Pleurakarzinose. Also dieser Lungenkrebs hat schon gestreut mit den Metastasen ins Rippenfell, was dann Richtung Herzbeutel geht und halt wirklich, also wenn man Pleurakarzinose googelt, und das habe ich natürlich auch im Krankenhaus getan, das war noch vernichtender als die Aussage des Arztes, ne? Also das war, da musste man natürlich, oder ich habe dem natürlich auch erst geglaubt, bevor ich dann zur Zweitmeinung gegangen bin, weil Dr. Google das Gleiche gesagt hat, ne? Also das war so ein bisschen, Doppelminus, ne?
Wann hast du die Diagnose bekommen?
10/22, also Oktober 22.
Okay, das heißt, du bist jetzt im vierten Jahr nach der Diagnose.
Genau. Bin jetzt im vierten Jahr, habe ich auch letztes Mal gedacht, das ist näher dran, als man denkt. Ich habe mir bei, als ich Oktober 25, habe ich mir eine 3 auf den Oberschenkel tätowieren lassen, weil es für mich so...
Wirklich?
Also atemberaubend war, das dritte Jahr zu schaffen, weil das keiner gedacht hat. Ich hatte auch so ein bisschen dann danach noch wirklich viel damit zu kämpfen, noch Richtung Weihnachten, weil wir hatten dann so ein Lungenkrebstreffen in Köln. Und da wurde die Studie ausgewertet, an der ich teilgenommen habe. Und da musste man sehen, dass so rund 80% der Studienbegleiter, die mit mir angefangen sind oder die dieselbe Zeit hinter sich haben, schon gar nicht mehr leben, ne? Also ich habe das dann nochmal so schwarz auf weiß bekommen. Und damit war ich umso froher und werde mir dieses Jahr auch die 4 tätowieren. Aber da sagte ein Freund letztes Mal, wir hatten so im Januar so ein... so ein Neujahrstreffen, und dann sagt er auch, ja, hast du denn schon überlegt, was es wird? Ich sage, keine Ahnung, nee, weiß noch nicht, ist der 1. Oktober. Ja, aber das ist ja schon in 9 Monaten. Also man merkt, die Jahre fliegen auch für einen Krebserkrankten im Endstadium, ne? Das ist nicht nur für Arbeitnehmer, die irgendwie 9-to-5 machen, sondern für uns Erkrankten fliegen sie genauso oder vielleicht sogar noch schneller, ne?
Wie bist du denn draufgekommen?
Wie bin ich draufgekommen? Ich wollte eigentlich irgendwas Symbolisches haben, um mich immer wieder dran zu erinnern. Und deswegen war der Oberschenkel, oder das ist so ein bisschen über dem Knie, dass ich mache oft Spaziergänge und so, dass ich es immer sehe, für was ich es mache. Also so eine Art Motivationsschub. Das merkst du ja auch, oder hast du ja auch, du fährst ja auch gerne Fahrrad. Das Knie kommt immer hoch, wenn du Fahrrad fährst zum Beispiel. Weißt du, das ist es dauernd sichtbar. Und die 3 war erstmal wichtig. Und dass ich jetzt noch die 4 mache, ist denn, das ist mir erst im Nachhinein dann eingefallen, dass ich es jedes Jahr machen will. Aber so werde ich es auch hoffentlich noch zig Jahre machen.
Auf Österreichisch würde man sagen, das ist ja aufgelegt, dass du das weiter tätowierst, die Jahre. Ja. Also nicht selbst, keine Ahnung, vielleicht lernst du auch mal selbst zu tätowieren, aber dass du es tätowieren lässt.
Ja, denke ich auch. Ich finde es auch noch sympathisch. Wenn ich es nicht mehr sympathisch finde, lasse ich es einfach sein. Ja, aber oder mach's nur noch alle 3 Jahre, aber jetzt fühlt sich es noch sehr motivierend an.
Ja. Wie ist denn das damals überhaupt entstanden? Wie hattest du Symptome oder wie bist du zu dieser Diagnose gekommen?
Ja, da ich das Krankenhaus verklage oder verklagt habe, das steht sich noch so ein bisschen aus, was da nun passiert. Okay. Hab ich die Geschichte eigentlich wieder sehr, sehr präsent vor Augen, weil ich die letztes Mal vor Gericht nochmal wiederholen musste. Also eigentlich war ich nicht wirklich so krank, dass man gedacht hätte, es wäre irgendwas mit der Lunge. Also ich hatte Rückenschmerzen. Ja, das war auch der Grund, warum ich dauernd weiterhin zum Hausarzt gegangen bin. Leider hat der mich über 6 oder 9 Monate, also eine richtig lange Zeit, immer versucht einzurenken. Und Spritzen in den Rücken. Da waren sogar Antidepressiva im Raum, weil das vielleicht durch Anspannung sein könnte und so. Also das, wo ich dachte, nee. Hab ihn dann drauf gedrängt, dass ich einen Termin kriege beim Orthopäden. Und der hat auch sofort nicht weiter rumgefummelt, sondern hat einen MRT veranlasst. Ja, beim MRT kam dann raus, Bandscheibenvorfall, das ist eine Möglichkeit, das sieht so aus. Aber du hast Schneegestöber auf der Lunge, also wir haben da ein ganz anderes Problem. Und da war auch erst gar nicht so Krebs im Verdacht, weil es war Covid-Zeit, also nach Corona. Und die haben gedacht, das wären Folgen einer starken Corona-Infektion, weil ich tatsächlich auch trotz Impfung dann auch eine sehr starke Grippe hatte, die so stark war, wie ich es noch nie erlebt habe. Und dann wusste man nicht, ist es jetzt vielleicht sogar also Corona oder ist es ein Pilz? Ich bin auch viel im Ausland gewesen, auch für die Firma damals. Und da hat man gedacht, vielleicht aus Asien eher was mitgebracht oder aus Brasilien oder. Eine andere Infektionskrankheit.
Weil Nils erzählt, dass der Zustand seiner Lunge zunächst als mögliche Folge einer Corona-Infektion eingeordnet wurde, lohnt sich an dieser Stelle ein kurzer Faktencheck. Du hast vielleicht schon von dieser einen Studie aus Südkorea gehört oder gelesen, wonach die Covid-Impfung Krebs auslösen würde. Was ist da dran? Also es gibt diese Studie, über 8 Millionen Menschen wurden damals ausgewertet und bei Geimpften wurden tatsächlich innerhalb eines Jahres nach der Impfung mehr Krebsdiagnosen festgestellt. Das klingt jetzt erst einmal beunruhigend, aber daraus lässt sich noch kein ursächlicher Zusammenhang ableiten. Und dafür gibt es gute Gründe. Krebs entsteht normalerweise über Jahre, nicht innerhalb von Wochen. Die naheliegendste Erklärung ist, wer sich impfen lässt, ist gesundheitsbewusster, geht also auch öfter zu Vorsorgeuntersuchungen und da werden dann eben auch mehr Tumoren gefunden, die höchstwahrscheinlich vorher schon da waren, nur halt unentdeckt. Dieser Aspekt wurde in der südkoreanischen Studie nicht analysiert. Große internationale Studien zu Krebserkrankungen nach der Impfung kommen zu einem anderen Bild. Die südkoreanische Studie wird inzwischen sogar noch einmal überprüft, weil andere WissenschaftlerInnen methodische Zweifel angemeldet haben. Kurz gesagt, die Studie ist also kein Beleg dafür, dass die Impfung Krebs verursacht.
Und dann ging das Ganze weiter. Hat man CT gemacht, immer noch nichts gesehen. Dann hat man eine Bronchoskopie gemacht. Da war auch alles krebsfrei, auch kein Pilz, nichts. Und wow, dann kam ein folgenschwerer Tag, weil ich dann ins Krankenhaus gegangen bin für eine Biopsie. Und ich wollte eigentlich nur, dass ein Teil des Rippenfells entnommen wird und praktisch untersucht wird. Was ist es denn nun, damit wir es schwarz auf weiß haben? Ja, leider bin ich dann aufgewacht mit einer Morphiumpumpe links und einer Drainagepumpe rechts und einer vollzogenen Pleurodese. Okay. Also man hatte mich ohne Absprache, ohne Einwilligung, das ist auch schon gerichtlich bestätigt, halt ohne Einwilligung operiert. Und das war dann auch, ich sag mal, der Startschuss von allem Übel oder von dem ganzen Werdegang, weil man so eine OP nur macht, so 5:12. Also eigentlich für Lungenkrebserkrankte, wo der Pleuraerguss immer so weit ansteigt, über mehrere hundert Milliliter, dass er die Lunge verdrängt praktisch und nicht mehr sich ausdehnen lässt. Und diese palliative Operation hat man bei mir dann einfach so gemacht, weil man augenscheinlich erkannt haben will, dass es halt Metastasen waren. Ja, und dann bin ich halt dann da beim Krankenhaus weg und habe mich an eine Zweitmeinung gewandt und die haben dann herausgefunden, dass es eine Mutation ist. Also der Krebs hat eine Mutation, EGFR, die ihn antreibt, einfach ohne Pause zu wachsen. Und der Grund, warum ich wohl so früh Krebs bekommen habe, hat man auch herausgefunden. Ich habe eine BRCA2-Keimbahn-Mutation. Also Angelina Jolie zum Beispiel, das beste Beispiel, wo dann Frauen vorm 35. Lebensjahr noch Brustkrebs bekommen zu, keine Ahnung, 85%, also sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und bei mir hat das anscheinend den Lungenkrebs dann ausgelöst. Ne?
Das heißt, zuerst war diese BRCA-Mutation da und die hat wiederum dann die FGR ausgelöst oder getriggert, oder?
So erklärt man sich das, genau. Dass das dafür gesorgt hat, dass da eine Zelle entarten konnte und mein Immunsystem oder meine eigene Wächterfunktion dann gerade nicht in Betrieb waren und diesen Fehler praktisch übersehen haben. Ne?
Wow. Ich stelle mir das ziemlich krass vor, wenn du dann da später so aufwachst nach der OP und lauter Schleicher aus dir rauskommen und dann wird da dieses histologische, oder wahrscheinlich nicht gleich, aber zumindest es wird dir erklärt, was da passiert ist und dann später bekommst du das histologische Ergebnis. War dann die Genanalyse auch schon dabei oder kam das nochmal später?
Nee, das hat erst die Zweitmeinung dann beschleunigt, dass das kommt. Also und die haben auch nochmal eine Liquid Biopsy genommen und auch ein PET-CT, also die haben die ganze Diagnostik eigentlich nachgeholt, die das erste Krankenhaus nicht gemacht hat. Ne? Okay. Also,
aber wenn du dann da so aufwachst, was denkst du dir da? Das ist ja komplett irre, oder?
Ja, erstmal kannst du gar nicht viel denken, weil das Rippenfell ist eigentlich so das Schmerzhafteste, was es so gibt. Also diese Morphiumpumpe hat auch nicht ausgereicht, sondern es wurden nachher Tilidin und Oxycodon in Kombination gegeben, um tatsächlich...
Das sind starke Schmerzmittel, oder?
Das sind starke Schmerzmittel, die tatsächlich einen dann wirklich so aus dem Leben befördern, aber auch müssen, weil die Schmerzen einfach unaushaltbar sind, ne? Also diese Drainage geht rein durch die Rippen und die Lunge an sich hat gar keine Schmerzfunktion, aber dafür die Rippen und das Rippenfell oder Lungenfell umso mehr. Und das ist halt eins der schmerzhaftesten Dinge, die es so gibt. Und damit war ich erstmal beschäftigt. Hatte ich auch noch zwei Löcher in der Flanke, also in der Seite, wo sie durchgegangen sind. Also die waren offen. Also das war alles, ich hatte erstmal mit der Situation selbst zu tun. Um erstmal wieder auf die Beine zu kommen, als mir jetzt groß Gedanken zu machen. Also das gilt aber auch nur für die ersten 24 Stunden. Also danach, als die Schmerzmittel wirkten, habe ich schon angefangen, meine Krankenakte zu digitalisieren. Also ich bin sehr, sehr schnell ins Machen gekommen, ne? Oder ins Tun.
Das heißt im Krankenhaus, im Krankenbett mit dem Handy...
Ja.
Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau, so kannst du dir vorstellen.
Okay.
Im Krankenhaus meine damalige Freundin, also jetzt meine Ex-Freundin, dann auch losgeschickt, dass sie zur Sekretärin des Oberarztes gehen soll und die Akte schon mal ausdrucken oder die CDs vom MRT, CT besorgen. Also die dann digitalisiert auf dem Drive. Und dann per Link dann schon mal an Zweitmeinung verschickt, dass ich irgendwie Hilfe brauche, weil der Arzt dort im Krankenhaus keine Ideen hatte. Mir war auch damals ja noch gar nicht bewusst, wo der Unterschied zwischen einem Chirurg und einem Onkologen ist. Also das ist dir ja als Normalsterblicher gar nicht, also klar, aber du gehst aber nicht davon aus, dass ein Chirurg wirklich wenig Ahnung hat von Onkologie oder von Medikamenten, die dafür sorgen, dass der Krebs zurückgedrängt wird oder von Treibermutationen. Und das ist mir natürlich erst im Laufe der Recherche dann bewusst geworden oder wenn ich die anderen Krankenhäuser kontaktiert habe und die mich gefragt haben, ja, wo ist denn deine molekulare Testung? Wo ist denn dein PET-CT? Also, ne, oder auf dem Histologiebogen, da fehlt ja eine Menge. Also, da bin ich dann erst drauf gestoßen, warum es jetzt gut ist, dass ich auch tatsächlich mir eine Zweitmeinung geholt habe. Ne?
Das heißt, du sagst jetzt, einerseits hattest du keine medizinische Vorbildung und auch als Patient wenig Erfahrung, oder habe ich rausgehört? Keine
Ahnung. Gar nicht.
Ja. Und trotzdem hast du dich dann aber sofort intuitiv darum gekümmert. Wie kam das?
Als ich diese Diagnose oder die vermeintliche Diagnose ja gehört habe, hat mein Gehirn komplett umgeschaltet. Also ich war früher tatsächlich so ein bisschen schon Workaholic. Also habe als Key Account Manager im Vertrieb gearbeitet und war da wirklich ganz der Firma verschrieben. Habe mich aber, als die Diagnose kam, auch schon im Kopf gegen den Schalter um. Also jetzt arbeiten war überhaupt kein Thema mehr. Also wann ich jetzt irgendwo wieder arbeiten werde, sondern es war wirklich nur Thema, dass ich mein Leben rette. Also ich muss jetzt irgendwie Zeit gut machen. Also da geht die ganze Energie rein. Der erste Abend, der war noch schlimm. Da habe ich wirklich so zwischen komplett aufgeben und dann praktisch Gas geben und die Sache annehmen entschieden. Habe mich Gott sei Dank fürs Gas geben entschieden und habe dann aber meine ganze Gehirnleistung tatsächlich nur noch in das Überleben reingesteckt. Und habe tatsächlich im Krankenhaus YouTube-Videos, Erklärvideos, witzigerweise auch Videos von Onco-Education, also das ist also ein YouTube-Kanal, den mein Arzt, der mich jetzt behandelt, betreibt. Und das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Da sind schon Dinge passiert, die aber, und das sage ich ja auch jedem deiner Zuhörer, nicht passieren, wenn du dich nicht regst. Also wenn du nichts machst, die kommen nicht von alleine auf dich zu und fragen, ob sie dich behandeln dürfen. Die haben alle genug zu tun. Also du musst dieser aktive Part in dem Puzzlespiel sein. Ne? Also wenn du es nicht machst, macht es keiner für dich. Außer du bist durch Zufall und deine Postleitzahl oder dein Wohnort zufällig an so ein Zentrum dran von diesen wenigen, die es gibt, die spezialisiert sind. Ansonsten ist das alles abhängig von dir selbst.
Wie haben die Personen in der Klinik reagiert, als du dann da begonnen hast, die ganzen Daten zu sammeln?
Ja, natürlich. Also die waren, da gab es etwas Widerstand. Ne? Also die Sekretärin, die hat dann gesagt, ja, aber dann müssen sie aber 10 Cent pro Seite bezahlen, die wir dann rausgeben oder irgendwie sowas. Und dann haben wir gesagt, ja, kein Problem. Ja, das war dann 10 Euro oder was ich was da rauskommt. Ne? Ja, nee, möchten wir aber. Man hat ja auch ein Recht auf eine Zweitmeinung. Das wissen ja viele auch nicht. Das ist gesetzlich niedergeschrieben.
Weil Nils hier ein Recht auf Zweitmeinung anspricht. In Deutschland ist das Recht auf eine ärztliche Zweitmeinung tatsächlich gesetzlich festgeschrieben. Für bestimmte planbare Eingriffe haben gesetzlich Versicherte einen Anspruch darauf, dass die Krankenkasse eine zweite, unabhängige Meinung bezahlt. Die Ärztin muss sogar von sich aus darauf hinweisen. In Österreich und der Schweiz sieht das anders aus. In Österreich gibt es diesen gesetzlichen Anspruch nicht. Du kannst bei deiner Krankenkasse einen Antrag stellen, aber ob die Zweitmeinung übernommen wird, ist eine Einzelfallentscheidung. In der Schweiz wiederum gilt die Zweitmeinung zwar als anerkanntes Patientenrecht, du darfst dich immer an eine andere Fachperson wenden, aber auch hier gibt es kein eigenes Gesetz dafür wie in Deutschland. Ob die Kosten übernommen werden, hängt vom Krankenkassenmodell ab. Was heißt das jetzt aber ganz praktisch? Es lohnt sich jedenfalls, wenn du das Thema Zweitmeinung aktiv mit dem behandelten ärztlichen Team ansprichst. Du hast jedenfalls ein Recht auf deine eigenen Befunde und eine zweite Meinung einzuholen ist gerade bei einer Krebsdiagnose keine Frage von Misstrauen, sondern eher ein ganz normaler Teil der Entscheidungsfindung.
Ja, man hat das Recht darauf, aber man muss es durchsetzen. Da hast du völlig recht oder da sprichst du was Gutes an. Du bist natürlich auch ein Kunde. Das darf man auch nicht vergessen. Viele Krankenhäuser sind Industrieunternehmen, sage ich mal so, oder gleichzusetzen mit Industrieunternehmen. Und du bist dann natürlich ein Kunde, den die verlieren, ne?
Aber du sagst jetzt Widerstand, aber sie haben es dann trotzdem gemacht. Es war nicht so, dass sie, nein, das bekommen sie nicht oder nein, das bekommen sie nur gerichtlich oder irgendwie so.
Ach so, nein. Okay. Nee, da gab es dann so kleine Hürden wie, das dauert eine Woche oder was ich eben sagte, wir bekommen dann Kopiergeld dafür oder so. Und dann, aber da habe ich dann immer zugestimmt und gesagt, ja, dann ist es halt so. Mhm. Und wenn es nach einer Woche nicht da war, habe ich nochmal genervt. Mhm. Und ich glaube, dann war eher so, wer am lautesten schreit, kriegt es zuerst. Oder ja, ich glaube, ich habe genervt, ja. Doch.
Aber sie waren trotzdem freundlich mit dir.
Ja, also ich habe da nichts nachzusetzen. Also ich habe meinen Weg gemacht, ob da jetzt jemand freundlich war oder nicht. Da bin ich keinem böse. Also klar möchte ich, dass dieser Operateur sowas wie bei mir nie wieder macht. Deswegen auch der Gerichtsprozess. Das war die einzigste Motivation zu zeigen, pass mal auf, da gibt es noch andere Medikamente. Da gibt es andere Operateure, die das öfter machen als du. Du kannst da nicht irgendwas machen, ohne dass der Patient, der Kunde eingewilligt hat zu dieser Leistung. Und dass es so, wie du es gemacht hast, eine Körperverletzung ist. Ne? Also das ist nicht richtig. Ja. Mhm.
Du hast jetzt den Gerichtsprozess nochmal angesprochen. Da kenne ich jetzt die Strukturen in Deutschland zu wenig. Gibt es da auch so, oder von wem kannst du die Unterstützung holen? Gibt es da sowas wie eine Patientinnenanwaltschaft oder muss man da selber einen Anwalt sich besorgen, Anwältin?
Ja,
wie läuft das?
Ich habe es selbst besorgt. Also ich habe mir tatsächlich auch nur so über die Kontakte, die ich schon hatte, rumgefragt, was ist denn ein guter Fachanwalt für Medizinrecht? Und habe mir über den Wege dann jemanden gesucht. Ich kann halt noch nicht so viel über den Prozess sprechen, weil er noch nicht abgeschlossen ist. Ja, wenn, dann möchte ich auch eine Podcast-Folge gerne mit meiner Anwältin zusammen machen. Aber ich weiß nicht, ob das ein Tipp ist, aber ich habe zum Beispiel meinem Anwalt oder meiner Anwältin, dem Büro gesagt, ich möchte so wenig Post wie möglich haben. Also die sollen viel selbst entscheiden. Und ich möchte eigentlich von diesem Ganzen hin und her und aus meiner Sicht natürlich auch Falschbehauptungen, die dann da stattfinden, möglichst wenig hören und dadurch auch möglichst wenig psychologisch belastet werden. Ne? Mhm. Und das war im Nachhinein ein sehr guter Move oder sehr gute Idee von mir, das zu tun, weil das hat geholfen. Ich habe da wenig von mitgekriegt, klar habe ich mitgekriegt, dass die immer wieder den Gerichtstermin abgesagt haben oder sich da irgendwas getan hat und in die Länge gezogen wird, sage ich mal so. Aber ansonsten habe ich da wenig von mitbekommen.
Wie war es dann für dich nach dem Krankenhaus, nach dieser OP und dem Sammeln dieser ganzen Unterlagen nach Hause zu kommen?
Ja, ich muss sagen, also nach Hause kommen war schön, bin aber sofort mit meiner damaligen Freundin noch ans Meer gefahren. Ja, es war irgendwie so Endzeitstimmung, ne? Also du weißt ja nicht, was kommt. Also die molekulare Untersuchung, auch wenn durch die Zweitmeinung, die beschleunigt wurde und schnell auch schon die Termine standen. Aber ich sag mal, 3 Tage oder 4 Tage auf einen Termin warten, ist dann schon eine richtig lange Zeit. Also, und natürlich, du solltest es nicht machen, aber du googelst. Du versuchst dir.
Hat dir das jemand gesagt? Googeln sie nicht? Oder?
Ja, das wusste man schon irgendwie selber. Okay. Also, oder hat man geahnt. Ne? Ich sag mal, wenn du Blut im Stuhl googelst, bist du auch schon eigentlich fast tot. Ne? Also, das, ich glaube, das weiß jeder von uns, dass dann natürlich von A bis Z alle möglichen Diagnosen dann rauskommen könnten.
Kleiner Einschub an dieser Stelle. Zu diesem Thema gibt es eine eigene Folge aus 2025 in diesem Podcast. Hör dir dazu die Folge 11 aus dem Archiv an mit dem Titel Internet versus ÄrztInnen. Sichere Infos über Krebs einholen, in der es darum geht, wie du dich zu deiner Krebsart schlau machst, ohne übermäßig verunsichert zu werden oder gar an falsche Informationen zu geraten. Den Link findest du in den Shownotes.
Aber es war halt dieser Begriff Pleurakarzinose und es ist auch gerade so ein Umschwung gewesen. Ich glaube, mein Medikament, was ich jetzt nehme, gibt es erst seit 2017, 2018. Die ganze Entwicklung, die Forschung in der Lungenkrebs, Bubble oder in diesem Bereich, der hat ja ganz schön an Geschwindigkeit zugenommen. Immuntherapien, TKIs, also das ist alles weit weg von der Chemotherapie, die früher einfach jeder Art von Lungenkrebs gegeben wurde, also egal ob Mutation oder nicht. Da bin ich natürlich auch gerade irgendwie so reingerutscht. Und dann findest du natürlich auch Google-Ergebnisse von vor 5 Jahren. Und da haben die sich gefreut, wenn die Leute irgendwie 9 oder 12 Monate überleben. Ne? Das war schon ein riesen Ausreißer nach oben.
Welche Therapieart ist das, die du jetzt bekommst?
Ich bekomme ein TKI. Also tatsächlich, dass diese EGFR, also dieser EGF-Rezeptor, dann blockiert wird. Also da wird ein Enzym besetzt.
So ein Hämmer, genau. Kinasehämmer.
Genau, dass dort praktisch das Wachstum gestoppt wird. Und das Tückische an diesen Medikamenten ist, dass sie nicht für 20 Jahre wirken, sondern manche auch nur für 3 Monate oder 6 Monate. Und dann findet der Krebs einen Weg umzu. Und dann muss man wieder rausfinden, warum ist er jetzt wieder gewachsen? Was ist passiert? Also was hat sich verändert? Und das ist eine ganz neue Thematik als früher. Also wenn jetzt dann wieder was wächst, müsste man erneut eine Biopsie machen. Also nicht einfach blind, sage ich mal, die Zweitlinie und Drittlinie fahren, das nächste Medikament ausprobieren, sondern man schaut erst, was ist denn jetzt überhaupt der Grund für diesen Wachstum? Und dann schaut man in sein Repertoire, ob man dafür ein geeignetes Medikament auch hat. Also ist es wieder eine Mutation oder kann man eine Immuntherapie anwenden oder also muss man bestrahlen.
Sein, ne? Weil es sein könnte, dass sich die genetische Mutation wiederum verändert.
Genau, dass da irgendwas dazugekommen ist, dass ein Block oder eine Art von Mutation größer geworden ist, weil sie merkt, oh, mit dieser Art von Mutation komme ich um dieses Medikament umzu, kann mich weiterhin mit Nährstoffen versorgen. Oder im schlimmsten Fall gibt es sogar Kandidaten, die von Nicht-Kleinzeller zu Kleinzeller mutieren, also sogar die Krebsart in der Art ändern, also die molekulare Struktur. Also da kann einiges passieren, aber man muss in der heutigen Zeit schaut man dann nochmal nach, warum. Und das hat man früher halt auch nicht gemacht. Okay. Ne?
Und das passiert dann auch bei dir, nehme ich an?
Wenn es soweit ist, genau. Ich bin jetzt auf Rekordfahrt. Also ich benutze das Medikament schon seit 38 Monaten.
Immer noch die erste, okay, verstehe.
Immer noch die erste, ja. Ja. Ja, und da war zum Beispiel auch, glaube ich, die durchschnittliche Zeit 14 Monate. Also, ne, wow. Das ist also, wow, ja, dann
hoffen
genau.
Hoffen wir, dass es noch lange wirkt.
Das hoffe ich auch, bitte, genau. Bitte. Ja, ich auch. Bitte, bitte. Ja, und das ist aber dieses Damoklesschwert, was ich vorher noch meinte, also eingangs unseres Podcastes, ne? Das ist diese leere Seite, du hast eine leere Seite, aber 2, 3 traust du dir nicht zu, weil einfach jeden Tag, ich nehme Pille nämlich jeden Morgen und es kann sein, dass die ich morgens genommen habe, schon gar nicht mehr wirkt. Mhm. Ne? Also, und das ist das, was du irgendwie aus dem Kopf, das kriegst du nicht los. Also ich jedenfalls nicht.
Machst du dann verankert. Irgendwas, keine Ahnung, so Mentaltraining oder so, um das loszubekommen oder um zu sagen, okay, ich habe nicht nur eine freie Seite, sondern ich habe auf jeden Fall mindestens 10 freie Seiten noch?
Ja, also ich habe natürlich ein wöchentliches Gespräch und was mir auch sehr gut tut, ist mein täglicher Waldspaziergang. Also ich bin tatsächlich jeden Tag unterwegs. Das tut mir sehr gut, frische Luft. Irgendwie, ja, so Waldbaden oder hier Feldwegbaden, sage ich mal. Das tut mir ganz gut. Einen richtigen Freifahrtschein oder ein richtiges Freiheitsgefühl habe ich aber nur nach einem erneuten CT. Also wenn gerade ein CT und Kopf-MRT stattgefunden hat, dann fühle ich mich befreit, weil dann hast du ja ein, praktisch Brief und Siegel dafür, dass alles in Ordnung ist. Und dann fühle ich mich einige Wochen gut, aber ich muss alle 3 Monate zu dieser Untersuchung und 2 Wochen vor der Untersuchung geht es dir wieder ganz schlecht, weil dann steigt die Angst, Befürchtung, was ist nun, ist denn das gute Leben jetzt vorbei, also gute in Anführungsstrichen natürlich, man hatte ja auch endliche Nebenwirkungen, aber es ist relativ okay, diese Pille zu nehmen, ne?
Das heißt, du hast dann auch spürst wenig Nebenwirkungen? Höre ich das richtig raus, oder?
Ah, ich habe schon einige. Also ich, zum Beispiel habe ich auch 13 Kilo Gewicht verloren, kann eigentlich keine Muskelmasse aufbauen, oder starke Bewegung machen, weil sonst der CK-Wert gleich explodiert. Und Haut,
das ist
Nägel.
Der Entzündungswert, oder?
Ja, genau. Entzündungswert der Muskeln, genau. Mhm. Haut, Nägel, Kopfhaut geht manchmal auf. Also es ist schon, du hast einige Nebenwirkungen, die du versuchst gut zu pflegen und die dir nicht egal sind, aber die du gerne in Kauf nimmst, weil, ja, was wäre die Alternative, ne? Also, tja, entweder du nimmst gar nichts oder du bekommst vielleicht eine Chemotherapie oder so. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr glücklich, dieses Medikament auch nehmen zu dürfen.
Du hast vorhin gesagt, Waldbaden oder Feldbaden. Ja. Du wohnst im Grünen, nehme ich dann an?
Ja, genau, ja. Genau. Also ich kann direkt hier neben dem Haus, kann ich also sofort auf dem Feldweg starten.
Oh, wow.
Ja.
Schön.
Also da habe ich kurze Wege und versuche da auch wirklich immer an mein Limit zu gehen. Mhm. Also es ist natürlich wegen Kurzatmigkeit und. Hat man da natürlich einige Einschnitte. Aber es ist auch so eine Daily Routine, also so eine tägliche Motivation, die ich mir selbst geben muss. Und irgendwie tut's gut, ja.
Wie lang bist du dann unterwegs? Oder wie schnell? Weil du sagst, du...
Nee, nicht schnell. Also ich kann nicht laufen und zum Beispiel auch so Bahnen schwimmen und sowas, das fällt alles raus.
Das hast du früher gemacht.
Kann, ja, ja, genau. Früher bin gern geschwommen und laufen, aber Fahrradfahren, aber na gut, da muss man als Alternative, ne? Fahrrad geht nicht mehr ohne E-Bike, damit du auf jeden Fall eine Unterstützung hast, falls du unterwegs mal keine Kraft mehr hast, dass du irgendwie trotzdem nach Hause kommst. Deswegen also E-Bike-Pflicht. Und bei der Schrittgeschwindigkeit ist es wirklich lockeres Spazieren. Also da schaffst du auch nicht mehr. Aber ich versuche 1 Stunde. Also das ist immer so die Zielvorgabe. So 3/4 Stunde.
Das ist schon ganz ordentlich.
Ja, genau. Genau. Aber da ist es auch so, da gibt es diese Tage und diese Tage und manchmal musst du dich die letzte Viertelstunde auch richtig quälen. Ne? Mhm. Aber irgendwas mache ich richtig, dass ich noch da bin, ne? Denke ich dann immer.
Wie geht es dir denn damit, wenn du sagst, du hast so wechselnde Tage? Ist es dann schwierig für dich zu akzeptieren, dass heute vielleicht ein schlechter Tag ist? Oder denkst du dir, morgen geht es eh wieder besser?
Nee, ich bin da zu ehrgeizig, genau. Das ist auch so ein Ding. Also so ein Tag, wo ich wirklich auf der Couch liegen muss oder im Bett oder wo ich merke, jetzt brauche ich Mittagsschlaf, sonst geht gar nichts. Die ärgern mich schon ein wenig. Also das ist auch verkehrt, das weiß ich auch. Also die muss ich zulassen oder darf ich zulassen. Ja, aber man hat dann immer die Angst, dass man da jetzt einbricht und dass eine längere Periode wird, also dass du länger bettlägerig wirst und so. Und deswegen versuche ich mich da immer so, ja, nächsten Tag auch wieder rauszuziehen. Ne?
Ja, vollkommen verständlich. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
Ja, ich meine, hast du ja ähnlich gehabt. Also die Bewegung hat dir ja auch so viel bedeutet.
Ja,
also.
Voll. Und die war ja stark bewegungseingeschränkt.
Ja.
Mit Schmerzen verbunden und so, ja. Hast du dann, also ich nehme mal an, du bist wahrscheinlich nicht in einer Studie, oder? Weil du gesagt hast, du bist im palliativen Stadium. Ah doch, okay.
Ja, ja. Ich bin eine Studie gestartet.
Ja.
Die ist jetzt noch ongoing, weil ich das Medikament weiternehme.
Ja.
Aber diese Studie ist damit gestartet, wenn dieses Medikament nicht richtig gewirkt hätte, was heißt nicht richtig, aber in der Liquid Biopsy noch ctDNA der EGFR-Mutation nachweisbar gewesen wäre, hätte ich noch eine Chemo bekommen, um praktisch den letzten Rest rauszuputzen oder nochmal raufzuhauen. Das war bei mir aber nicht der Fall. Und somit nehme ich das jetzt unter Beobachtung praktisch weiter. Und erst wenn ich ein Rezidiv hätte, also wenn wieder was wachsen würde, dann würde man gucken, was der Grund wäre. Erst mit Liquid Biopsy und dann unter Umständen natürlich auch mit einer tatsächlichen Biopsie, was aber nicht ganz so einfach ist, weil das erste Krankenhaus ja diese Pleurodese gemacht hat und diese Verklebung ist jetzt wie so eine Schwarte und man weiß gar nicht genau, was ist jetzt Metastase, was ist Verklebung, also das ist alles so eine Schwarte, ne? Also so ein undefinierter Bereich, ne?
Aber habe ich jetzt richtig rausgehört, du hast momentan keine Tumoren? Die sind verschwunden durch den
Bett? Doch.
Ach, doch, okay.
Nee, genau. Es ist eigentlich alles Status quo, also genauso wie bei der Erstdiagnose, nur halt gestoppt. Und durch die Pleurodese ist halt das PET-CT auch so, dass es halt überall leuchtet. Also
okay,
das ist halt,
verstehe.
Ja. Naja, dieses Talkum, das wirkt ätzend und verklebt praktisch dann die beiden, die Lungenhaut und das Rippenfell. Und da die Entzündung und der Krebs sehen unter dem PET-CT gleich aus. Und das ist halt die Problematik. Deswegen leuchtet der ganze Lungenflügel bis zum Thymus alles. Und man weiß gar nicht so richtig, was ist jetzt Krebsherd und was ist Pleurodese. Aber ja, ist das gleiche wie vor 3 Jahren.
Hast du dann in der Zeit, ein paar Monate nach dem Krankenhausaufenthalt, irgendwie Reha gemacht, Onkoreha oder so, um Gesundheit?
Nee. Okay. Nee, leider nicht. Also leider nicht, weiß ich auch nicht. Ich wollte, oder mein Argument damals war, ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich jetzt noch mit meiner Familie, also mit meiner Mama und der damaligen Freundin verbringen kann. Da will ich jetzt nicht 3 Wochen irgendwo weg sein. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Und so ist mein Stand heute immer noch. Ne? Also ich habe jetzt sehr viele Ehrenämter in diesem Krebskosmos. Und es passt gar nicht mehr rein. Also zwischen dem Ehrenamt und meiner persönlichen Erholung, also auch den Me-Time, dass ich mit mir selber Zeit habe, ich sag mal, passt das gar nicht mehr so rein.
Du hast vorhin gesagt, im Krankenhaus hat sich ein Schalter umgelegt und du hast vom Arbeitsmensch Nils dann gleich irgendwie auf den Patienten umgeswitcht, auf den mündigen Patienten, der sich um seine eigene Genesung und Gesundheit kümmert. Kam da später dann nie die Idee, okay, jetzt bin ich aber so stabil, dass ich doch wieder arbeiten gehen könnte? Oder zumindest der Wunsch, ich möchte mal wieder arbeiten gehen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich kann dir jetzt mal ganz gut beschreiben, ich wäre gar nicht mehr tragbar für so eine Firma, glaube ich.
Von der Leistungsfähigkeit her.
Also, ja, Leistungsfähigkeit total eingeschränkt. Genau, Konzentration, alles leidet. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist meine Sicht aufs Leben. Also dadurch, dass ich immer denke, morgen kann es vorbei sein. Stell dir mal vor, so einen Patienten nimmst du als Arbeitnehmer und steckst den in eine Teamkonferenz online. Und irgendeiner erzählt eine Stunde irgendeinen Stuss, den du nicht gut findest. Ja? Da bist du als palliativer Patient, sagst du, was machen wir hier eigentlich? Also seid ihr alle deppert, so würdest du sagen. Ich bin gar nicht mehr tragbar, glaube ich, für diese Arbeitswelt.
Also, das kann ich so nachvollziehen. Ja. Also ich bin nicht in einem palliativen Stadium. Bei mir ist offenbar wirklich der Krebs überstanden.
Schön.
Jetzt 8 Jahre nach der Therapie. Aber ich kann das sowas von nachvollziehen. Also ich glaube, ich würde auch, wenn da irgendwie so Probleme hochfantasiert werden, würde ich mir denken, so Leute, bitte kommt auf den Boden. Worüber reden wir jetzt da eigentlich?
Ja, genau. Und das, da wäre es mir auch egal, ob das der Geschäftsführer wäre oder weiß ich wer. Deswegen, da bin ich nicht mehr tragbar.
Okay.
Also.
Okay. Das heißt auch nie nostalgisch, weil du hast vorhin gesagt, du warst früher im Vertrieb tätig. Ich habe danach gesehen, in der Industrie, deutscher Mittelstand, glaube ich, so.
Ja, genau, gekauft von großen Konzernen immer. Mhm. Also wir wurden immer weitergegeben. Okay. Habe also immer sehr in, also wirklich großen Firmen gearbeitet. Auch für mich selber immer erfolgreich. Also es hat mir immer Spaß gemacht und auch meinen Kunden immer Spaß gemacht. Also es hat schon, ich habe es geliebt, klar. Aber bei der Diagnose, das war wie so eine Schere, die dann geht und das Ganze abkappt.
Du schreibst ja auf LinkedIn in deine Bio, schreibst du, du bist Botschafter für mündige PatientInnen, Speaker und Patient Advocate. Wie können wir uns das vorstellen? Was ist das genau? Das ist jetzt dein neuer, also nicht mehr Beruf, sondern ist ja so eine Art Berufung jetzt, oder?
Ja, genau, ist eher eine Berufung. Also das einiges ist ehrenamtlich, das andere ist natürlich auch dann von Einladungen von zum Beispiel Pharmaunternehmen oder sowas. Oder auch Vertriebler, die das als Motivation nehmen. Ne? Also der Speaker ist dann meistens die Patientensicht zu sehen oder oder die will gesehen werden von der Industrie, also in Patientenbeiräten oder sowas. Da gibt es natürlich auch Motivationsgespräche, wo ich dann erkläre, wie ich den Dreh geschafft habe oder was mich dazu gebracht hat, so eine Mutation zu entwickeln. Ja, jetzt spreche ich schon. Solche Motivation zu entwickeln. Und Patienten oder ich sag mal so, dass ich die Patienten empower oder dazu ermutige, auch sich eine Zweitmeinung zu holen, kommt natürlich aus meinem Krankheitsverlauf oder meinem Krankenhausverlauf. Ich besage denen nicht, du musst jetzt das und das machen, sondern wenn sie mir dann schreiben, dann sage ich denen, okay, du hast Lungenkrebs, die nächste NNGM oder die nächste NCT befindet sich da und da. Vielleicht holst du dir da mal eine Zweitmeinung oder bei Nierenkrebs oder Brustkrebs. Vielleicht versuchst du nicht dein Kreiskrankenhaus zu nehmen, sondern vielleicht nimmst du wirklich dieses Uniklinikum, was auch gleichzeitig Spezialzentrum ist für vererbbaren Brust- und Eierstockkrebs. Ist wahrscheinlich die bessere Option. Versuch's doch mal da. Den Weg müssen die Patienten von alleine gehen. Also ein gutes Beispiel ist jetzt mein Physiotherapeut. Also die Geschichte erzähle ich immer wieder, weil die sehr spannend ist. Da ist jemand im Verwandtschaftsgrad, dem steht eine Prostata-OP vor. Und muss sich entscheiden, das nahe Krankenhaus, was kaum Erfahrung hat mit Prostata-Operationen, oder er fährt 120 Kilometer weiter und hat eine Prostata-Operation, die ja viele Nebenwirkungen, das heißt Libido oder auch Wasserlassen, dann weiterhin so beibehält, wie er es gewohnt ist. Und trotzdem entscheiden sich die Leute für das nahe Krankenhaus, weil sie sagen, ja, aber dann können die Leute mich doch besuchen oder sowas. Und die Entscheidung muss ich dann auch akzeptieren. Also das musst du dann auch lernen als Patient Advocate, also als Patientenstimme, dass manche sagen, nee, ich will das aber so. Und dann rede ich da auch nicht gegen oder so, aber ich habe wenigstens dafür gesorgt, dass sie an eine Weggabelung kommen, wo sie sich dafür entscheiden können. Wo nicht nur ein Weg ist zu dem Kreiskrankenhaus, sondern wo sie an einer Weggabelung stehen können und sagen können, ich gehe jetzt in das Uniklinikum, das, was Nils mir da gezeigt hat oder geraten hat. Oder ich gehe meinen Weg weiter, so wie ich das wollte. das ist beides fein, aber daran besteht eigentlich meine Arbeit, diese Wege aufzuzeigen. Da könnte es hingehen, wenn du willst.
Und du betreibst ja auch einen Podcast. Melden sich dann oft Menschen bei dir mit Fragen, mit Bitten um Hilfe, um Motivation oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, sehr oft. Und das ist auch sowas, wo ich mich dann manchmal zurücknehmen muss, um diese Fragen zu beantworten. Also ich habe jetzt jeden Morgen eine Stunde eingerichtet, um diese Sachen zu beantworten. Also nicht nur Zuhörerpost, sondern auch natürlich diese Anfragen als Speaker oder so. Aber es ist schon tatsächlich ein großer Teil meines Lebens geworden, dass dann E-Mails kommen, die natürlich um Hilfe bitten. Da ist aber fast oft diese Standardantwort, wo ich auf die Zweitmeinung verweise, weil es oft so ist, dass du schon in der E-Mails lesen kannst, dass da einige diagnostische Dinge fehlen. Und aber da ich kein Arzt bin, zeige ich die nicht so 1:1 auf und benenne die, sondern verweise dann praktisch auf die Zweitmeinung bei dem richtigen Zentrum und hoffe dann, dass dieser Weg dann praktisch durch die Automatismen in diesen größeren Zentren dann auch wirklich einen besseren Weg nehmen.
Du führst ja in deinem Podcast auch Interviews mit ÄrztInnen. Ist das für dich auch so eine Art weitere Recherche?
Beides, also, aber meistens.
Ergänzung, weitere Recherche für deine eigene Erkrankung?
Ja, habe ich so auch verstanden, okay. Alex. Also, genau. Nee, habe ich auch so verstanden, dass du meinst, dass ich mir auch Ärzte suche, die natürlich mir dann auch was bringen. Ich versuche alle Krebsarten abzudecken. Also, meinem Drehplan jetzt sind auch noch weitere, wie Melanom und so, die da kommen, die eigentlich nichts mit mir so zu tun haben. Aber, jetzt kommt das Aber, die Krebsarten rücken meiner Meinung nach jetzt viel mehr zusammen, weil man in Zukunft, das ist meine Überzeugung, eher nach Biomarkern suchen wird. Also HR2, EGFR, ein PD-L1-Status oder, die dann die Krebsarten vereinen. Also ein Brustkrebsmedikament wird auch im Lungensektor aufgenommen und das Lungenmedikament auch im Brustkrebssektor und so weiter und so fort. Auch Prostata und Brust und das ist alles, kann alles ähnliche Treibermutationen haben und ich glaube, da wird sich was vermischen. Aber für mich ist einfach die Grundidee war meiner Experten, die bei mir zu Wort kommen, ist, dass ich nicht der sein will, der im Podcast einfach nur so, ich sag mal, Laienwissen weitergibt, sondern die Idee war, dass ich international erkannte Speerspitzen der Medizin einlade, um das der breiten Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Das war so die Grundidee. Ich will, dass jeder wenigstens die Ansicht hört von zum Beispiel Ärzten, die mich behandeln, im Gegensatz zu Ärzten, die mich vorher behandelt haben. Also ich kenne ja auch die nicht internationalen Größen und wo dann zum Beispiel nachher andere Chirurgen gesagt haben, mein Gott, sowas kann man doch nicht operieren, wenn man das nur ein, zweimal im Jahr macht. Also da muss man schon 20, 30 Mal im Jahr sowas machen, damit das glückt. Ne? Oder damit das auch wirklich die Abläufe bei der Operation auch so sind, dass das wirklich, also dass das Erfolgsrisiko gesteigert wird. Und das wollte ich. Und ja, das habe ich auch geschafft. Also da sind ja noch jetzt noch weitere Größen in der Pipeline. Aber auch jetzt die Folgen zum Beispiel mit Hanna Heiken, Dr. Hanna Heikenwälder. Und natürlich auch mit meinem behandelnden Arzt Matthias Schäffler, dass das auch wirklich zum Alltag wird. Also dass die wirklich gerne und auch unentgeltlich bei mir dann, weil der ganze Podcast ist ja unentgeltlich, also der kostet mich Geld, aber wie du weißt, mit Podcast Geld zu verdienen, das ist, die Leute denken immer, der zehntausende Downloads und eine 4,9 bei Spotify und so, da muss ja was rüberkommen, aber nein, da kommt nicht ein Cent. Also der kostet mich Geld. Also das ist wirklich ein Ehrenamt. Ein Ehrenamt, wo man sogar Geld reinsteckt und keine Cash-Cow. Also das muss man einfach mal zur Seite schieben. Ne?
Du hast mir im Vorgespräch, bevor wir jetzt da die Aufzeichnung gestartet haben, kurz erzählt, dass du jetzt den Podcast schon 3 Jahre machst und jetzt das erste Jahr ist, wo du merkst, dass die erweiterte Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird, auf den Podcast, auf deine Tätigkeit als Patient Advocate. Wie ist diese Entwicklung für dich?
Also im ersten Schritt ist es natürlich eine eine Ehrung. Also wenn die ersten 2 Jahre war das sehr in der Krebsbubble, also viele Zuschriften von Patienten. Jetzt ist es so, dass Radio und auch Fernsehsender und so weiter dann die Anfragen starten, wovon ich vieles nicht wahrnehmen kann. Also wir haben jetzt in dieser Woche, wo wir aufzeichnen, den DKK.
Deutsche Krebskongress.
Da habe ich mehrere, Deutsche Krebskongress, genau, sorry, in Berlin. Da habe ich mehrere Anfragen, kann sie aber alle nicht wahrnehmen, weil ich mit meiner Mama Geburtstag feiere, also meinen Geburtstag.
Wichtiger Termin.
Wichtiger Termin, aber da wird natürlich dieses den privaten Nils und den Podcast Nils auseinanderzuhalten, der wird dann auf eine harte Probe gestellt, weil du natürlich auch gerne diese Termine wahrnehmen würdest, weil du dich gerne in die Öffentlichkeit trauen willst, damit der Podcast noch mehr gehört wird.
Weil Nils den DKK anspricht, den er 2026 selber nicht besucht hat. Ich war dort, habe mir den Kongress angesehen und mit 4 ExpertInnen der Deutschen Krebsgesellschaft gesprochen. Wenn dich interessiert, was ich dort erfahren habe, hör dir die Folge 37 aus dem Archiv an mit dem Titel Krebsmedizin 2026, der Deutsche Krebskongress. Und dann gern auch noch die ganzen Interviews, die du chronologisch danach ebenfalls in der Folgenliste findest.
Denn diese Gespräche, zum Beispiel mit Lisa Steinhilper vom UKE in Hamburg, eine Klinik, die sich auf Brustkrebs spezialisiert, wo sie neue Behandlungswege und so weiter aufzeigt, da denkst du, die Folge müssen eigentlich alle Brustkrebspatientinnen hören. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum du auch in die Öffentlichkeit startest. Weil du ja das, was da gesagt wurde, für so wichtig hältst, dass das möglichst viele Hörer haben sollte. Gar nicht, damit jetzt jeder Nils Glaubke kennt, sondern weil es einfach wichtig ist und diese Grundsache, warum ich das alles mache, dann befeuern würde, dass man diesen Leuten zuhört und sieht, da sind noch andere Wege. Also man kann noch ganz, ganz andere Wege gehen und die sind ja nah. Also ich habe am Anfang, wo ich mich umgeschaut habe nach Studien, ich wäre nach Boston geflogen und so weiter. Mhm. Aber wir können ja in Köln, Heidelberg, Berlin, Dresden, weiß ich, wo immer, Hamburg, wir haben es ja. Also es ist ja möglich, ne? Also ja, auch in Wien. Also wie gesagt, da ist ja, es ist so viel möglich, aber wir müssen uns von alleine dahin bewegen. Also das Universitätsklinikum Eppendorf kommt nicht zu mir. Also da muss ich schon hin.
Ne? Auch wenn du in oder nähe Hamburg wohnst, stimmt's?
Ja, genau. Ja, also Bremen, also das ist eine Stunde Fahrt, aber es kommt nicht zu mir. Ich muss dahin.
Du hast gesagt, die Öffentlichkeit wird aufmerksam auf dich. Du hast sehr viele Einladungen. Gleichzeitig, so ein Podcast kostet auch Geld und es kommt wenig Einkommen dabei rum. Wie bestreitest du jetzt dein Leben überhaupt? Hast du so eine hohe Abfertigung bekommen oder, keine Ahnung, tradest du mit Aktien?
Ja. Nee. Ohne Moos nichts los. Das ist so. Ich habe das Glück, will ich gar nicht sagen, sondern die Cleverness, die Vorahnung, keine Ahnung. Vorahnung nicht, das wäre ein bisschen brutal. Ich habe eine berufliche oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Also ich habe mich schon zu Ausbildungszeiten abgesichert, falls mal irgendwas passiert. Ich habe natürlich niemals an Krebs gedacht. Also eher an, was ist, wenn du dir mal, keine Ahnung, das Knie brichst oder Autounfall hast. Sowas habe ich gedacht, ne? Und dann natürlich ein Teil Erwerbsminderungsrente, die auch einigermaßen gut ist, weil ich schon mit 16 angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Also ich habe praktisch meine 25 Jahre dann voll gehabt mit der Krankschreibung.
Moment, Erwerbsminderungsrente, was für ein kompliziertes Wort. Kurz zur Einordnung, wovon wir sprechen. In Deutschland wird eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente gezahlt, wenn Versicherte aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr arbeiten können. Österreich und die Schweiz haben Ähnliches, nur unter anderem Namen und mit etwas anderen Regeln. In Österreich heißt das je nach Berufsgruppe Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitspension. In der Schweiz ist es die IV-Rente aus der Invalidenversicherung. Was aber in allen drei Ländern gleich ist, der Grundsatz Reha vor Rente bzw. Eingliederung vor Rente in der Schweiz. Sprich, bevor es überhaupt zu einer dauerhaften Rente kommt, wird erst einmal versucht, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen oder anderweitig einzugliedern. Wenn du dazu mehr wissen willst, wende dich bitte an deine wohnortnahe Krebsberatungsstelle. Dort findest du kompetente Ansprechpersonen, die sich mit allen sozialrechtlichen Themen in deinem Bundesland und mit deiner Krankenversicherung am besten auskennen. Und jetzt zurück ins Gespräch.
Ja, das ist also, von dem bestreite ich das her. Ja. Und dann ist natürlich so, wenn ich dann so kleine Minijobs, wenn ich mal irgendwo eine halbe Stunde als Speaker bin oder so, das geht auch rein in den Podcast, aber trenne ich von dem Podcast. Also es gibt dann den Speaker, Nils Glaubke, aber der Podcast bleibt ungesponsert, damit ich unabhängig bleibe, damit ich die internationalen Größen auch bekomme und da nicht irgendein Konzern hintersteckt oder weiß ich was, sondern die sollen das für mich machen und für die Patienten, aber nicht für irgendeinen Sponsor oder irgendwas. Und deswegen trenne ich das so hart. Aber ja, das sind so, du weißt ja selber, Aufzeichnungsprogramm für Remote, Schneidprogramm, dann musst du jemanden haben, der das Ganze hostet, also du kannst dich einfach auf Spotify oder YouTube irgendwas, YouTube vielleicht schon oder bei Apple Podcast oder bei Google Podcast irgendwas hochladen, das macht ein Hosting-Unternehmen für dich und das beziffert sich so, ich würde so sagen, alles zusammen so 1200 Euro im Jahr. Und das ist ohne Hotelübernachtung, Messebesuche und weiß ich, was ich alles noch selbst finanziere, das ist gar nicht mit reingerechnet. Ne? Das ist alles so, das machst du alles aus Liebe oder aus Überzeugung für deine Überzeugung. Ja.
Und du bekommst ja auch sehr viel zurück, nehme ich mal an.
Ja, Liebe, ne? Also Liebe oder Dankbarkeit, genau, das bekommst du zurück. Das ist auch das, was einen motiviert. Also wären diese Rückmeldungen nicht da, dass jetzt jemand nach einem Jahr schreibt, du hast mir vor einem Jahr geraten, für das Krankenhaus mich zu entscheiden und jetzt habe ich gesehen, dass die Behandlung ganz anders ist und ich weiß gar nicht, wo ich gelandet wäre und so. Also aus jeder E-Mail kriegst du nochmal wieder 3 Wochen Schub. Ne? Also das ist so. Dann weißt du in dem Moment genau, wofür du es machst.
Hier endet der erste Teil meines Gesprächs mit Nils. In den Shownotes findest du viele weiterführende Links zu den angesprochenen Themen. Den zweiten Teil unseres Gesprächs hörst du in 2 Wochen. Gefällt dir der Podcast? Dann gib ihm ein paar Sterne in der App, in der du ihn gerade hörst und abonniere ihn. Das hilft anderen, ihn schneller zu finden. Und teile ihn mit jenen, denen er helfen könnte. Kommentiere die Folge, wenn du Denkanstöße mitnimmst oder Fragen hast. Wenn du den Podcast gut und wichtig findest und wenn du möchtest, dass er in der bisherigen Art weitergeführt wird, unterstütze die Arbeit daran. Du hilfst auf diese Weise dabei mit, dass andere Männer mit Krebs schneller Orientierung finden. Wenn du dir keine regelmäßige Unterstützung leisten kannst oder willst, helfen auch einmalige Spenden für den Podcast. Die Links findest du in den Shownotes. Alles Schöne dir und bis in 2 Wochen. Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.